Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz.
Hallo und herzlich willkommen. Wenn Sie regelmäßig Plus 1 hören, und das tun Sie doch alle, oder? Dann wissen Sie, dass wir immer Lieblingsmenschen einladen können in die Sendung. Und irgendwann kennen Sie, glaube ich, meinen ganzen Familien- und Freundeskreis. Heute ist jemand zu Gast, deren Schwester schon hier war. Vielleicht haben Sie aber auch die Sendung mit Ihrem Ex-Freund gehört. Klicken Sie gerne nochmal durch die vergangenen Folgen. Uns gibt es ja auch als Podcast. Also, heute nun ist mein allerliebster Lieblingsmensch auf der ganzen Welt zu Gast. Britta Notnagel, meine Ex-Frau.
Was für ein Teppich, den du da ausgerollt hast. Hallo, mein Britta. Lieblingsmensch, meine Ex-Frau. Hallo.
Ich glaube, jetzt haben wir wahrscheinlich schon ganz viele Hörer, Hörerinnen verloren, die alle sagen, was quatscht die Frau im Radio? Bevor wir erklären, wie wir zu Ex-Frauen wurden, fangen wir mal vorne an. Also ich habe so überlegt, wann haben wir uns eigentlich kennengelernt? Das ist 10, 12, 100 Jahre her?
Ich denke 12 Jahre. Ich habe auch mal überlegt, aber ich glaube, es sind mittlerweile 12 Jahre bestimmt.
Und wir waren ja Kolleginnen und beste Freundinnen. Und dann habe ich mich irgendwann, ich glaube, da kannten wir uns so 2 Jahre, in dich verliebt. Beschreib doch mal bitte aus deiner Sicht den Moment, wo ich dir meine Liebe gestanden habe damals.
Also es ist ja jetzt schon 8 Jahre her, so ungefähr. Ich fand das ganz süß, weil du gesagt, also ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Wir hatten ja immer schon eine ganz, ganz tolle Nähe zueinander. Wir waren ja so wie Schulfreundinnen, dass man sich ja rund um die Uhr sehen möchte, dass man sich nach der Arbeit gleich wieder anruft und dass man ganz, ganz viel Zeit miteinander verbringen möchte. Und so hatte ich schon immer das Gefühl, dass wir eine ganz besondere Beziehung zueinander haben. Aber ich habe natürlich nicht damit gerechnet, dass du dich irgendwann verliebst in mich oder dass ich mich auch verliebe in dich. Und du hast dann erzählt, mir ist das beim Abwaschen eingefallen oder aufgefallen,
war das. Ja. Also ich habe abgewaschen in meiner alten Wohnung, damals noch keinen Geschirrspüler, und wasche so ab und habe so über dich nachgedacht und war so eifersüchtig, weil ein Kollege auf dich stand, und ich war so eifersüchtig beim Abwaschen. Ich dachte, warum bin ich so? Und dann ist es mir so wie Schuppen von den Augen gefallen, und in dem Moment war es für mich sowas von klar. Und dann habe ich, glaube ich, auch gar nicht so lange gewartet, das dir zu sagen. Habe einfach so rausgeplautzt. Aber du warst ein bisschen überfordert, ne?
Ich war ein bisschen überfordert, weil ich dachte, ja, ich fühle auch, dass das mehr ist als so eine Freundschaft. Aber ich habe total gerade Angst. Weil was ist denn, wenn ich doch nicht so fühle wie du und jetzt geht unsere Freundschaft daran kaputt? Also das war total eine schwierige Situation in dem Moment.
Und wir waren ja beide vorher in Hetero-Beziehung. Kannst du dich noch an die Reaktion deiner Mutter erinnern, als du gesagt hast, ich bin jetzt mit Sonja zusammen?
Ja, ich glaube, eine der ersten Reaktionen war leider, ach naja, das mit Enkelkindern können wir uns jetzt abschminken dann. Das war natürlich nicht eine Reaktion, die man sich wünscht. Mittlerweile ist das ja auch anders. Also du wurdest ja sehr, sehr schnell in meine Familie aufgenommen.
Ach so, ich dachte, jetzt sagst du, mittlerweile können ja auch Frauen Kinder kriegen.
Genau, das aber auch. Ja, natürlich. Nein. Aber das war so eine der ersten Reaktionen, an die ich mich erinnere. Und die war natürlich für mich nicht schön, weil immer so Fragen kamen. Also ich habe das gar nicht in Frage gestellt, weil du auf einmal, klar, du bist eine Frau und ich war vorher nur mit Männern zusammen. Bei dir war es ja auch so. Aber trotzdem bist du ja immer noch einfach ein Mensch, ne? Und das Geschlecht spielte da gar keine Rolle. Aber für manche war es halt erstmal komisch, dass jetzt nach so langer Zeit mit Ende 20 sich die Frau jetzt entscheidet, mit einer Frau zusammen zu sein. Und ich fand es gar nicht so schlimm, weil du ja auch einfach nur ein Mensch bist, mit dem man
ja
zusammen...
Hast du nett gesagt. Ja. War ja nicht so schlimm, mit dir zusammen zu sein.
Nein, ich fand die schönste Reaktion, die fand ich, hatte damals einfach deine Mama. Und ich weiß noch, wie wir bei deinen Eltern auf dem Sofa saßen und wir total beide aufgeregt waren und gesagt haben, heute wollen wir es ihnen sagen. Und ich war ja schon irgendwie in deine Familie integriert als beste Freundin und wir kannten uns alle. Und dann saßen wir da an einem Sonntagnachmittag und dann hast du gesagt, ich muss euch übrigens noch was sagen, Britta ist eure neue Schwiegertochter. Und deine Mutter guckt uns an, sie saß uns auf der Couch gegenüber und guckt uns an und fing an zu weinen.
Und da habe ich erst gedacht, oh Gott, das ist jetzt gar nicht die Reaktion, die ich mir erhofft habe. Weil ich dachte,
ja,
das ist jetzt
und sie war einfach so glücklich und hat gesagt, uns in den Arm genommen und hat geweint und hat gesagt, jetzt kriegen wir noch eine Tochter dazu. Und da wurde überhaupt niemals hinterfragt, oh, das ist jetzt aber eine Frau. Sondern sie war einfach nur glücklich, dass wir glücklich sind. Und das war eigentlich mit die schönste Reaktion darauf. Ja.
Und so bist du ja von meiner besten Freundin irgendwann zu meiner Frau geworden. 2016 haben wir in Las Vegas geheiratet.
Las Vegas.
Einfach, weil es in Deutschland noch nicht anerkannt war, haben wir gesagt, wir heiraten da, wo es gleichgestellt ist. Jetzt leben wir mit unseren 26 Katzen und 12 Kindern auf einem Vierseithof in Brandenburg. Nicht? Und warum nicht? Warum nicht? Warum es nicht dazu gekommen ist, dazu später mehr. Stellen Sie sich vor, Sie sind frisch verliebt und zwar in jemanden Ihres eigenen Geschlechts. Als Britta und ich aus Hetero-Beziehungen kamen und gemerkt haben, wir sind ineinander verliebt, da stellte sich für unser Umfeld so einiges quer im Kopf, bei manchen, nicht bei allen. Es gab so Fragen, die ja auf uns zugekommen sind, die hätten wir uns nie gestellt, ne? Also ich erinnere mich noch an, seid ihr jetzt lesbisch?
Ja, und wann habt ihr gemerkt, dass ihr jetzt lesbisch seid? Ja. So. Und wollt ihr jetzt gar keine Männer mehr? Was ist passiert oder so? Fehlt euch da nichts?
Also hattet ihr vielleicht ganz, nur nicht den richtigen Mann bisher?
Ja, es gab noch nicht den richtigen. Und so, wie ist das jetzt mit Kindern? Ist ja blöd. Und ich, also was ich am schlimmsten fand, war, dass es auf einmal, ich glaube, wenn wir beide einen Mann gehabt hätten, hätten sich manche Fragen gar nicht gestellt, sowieso. Aber dass man auf einmal in so eine Schublade gesteckt wurde. Also weil ich hatte vorher nie das Gefühl, dass ich einen Hetero-Stempel drauf habe und wurde auch in meiner Schulzeit und meiner Jugend nie gefragt, oh, wann hast du dich denn entschieden, dass du auf Männer stehst? Ja, also das ist so absurd. Aber auf einmal ist da eine Frau und dann stellen sich ganz viele Menschen so andere Fragen. Und dann dachte ich so, wo kommt das denn jetzt her? Also ja, das war schwierig.
Apropos Fragen.
Plus eins. Die Antwort.
Die liefert heute Sonja Eismann. Sie ist Herausgeberin vom Missy-Magazin und unsere Expertin für Genderfragen und alles, was dazu gehört. Hallo Sonja.
Hallo.
Es gibt ja dieses Kinderlied von der Sesamstraße, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. Britta und ich wurden, kurz nachdem wir zusammengekommen sind, von einem Freund mal gefragt, wer bei uns dann jetzt der Mann in der Beziehung sei. Und ich glaube, er meinte das auch wirklich ein bisschen ernst, einfach weil er sich nicht vorstellen konnte, wie es ist, wenn zwei Frauen zusammen sind. Ist es okay zu fragen, also wenn Menschen anders sind als ich, darf ich da so direkt nachfragen wie unser Freund damals?
Ja, das mit wer ist jetzt Mann und Frau, das ist, glaube ich, wirklich der Klassiker oder die Klassikerin dieser Fragen. Und ich glaube, viele Leute sind da zu Recht ziemlich genervt, weil das ja auch sehr viel darüber sagt, wie wir uns Beziehungen überhaupt vorstellen. Und generell finde ich Fragen immer toll. Ich bin selbst auch unglaublich neugierig, aber ich musste schon auch lernen, dass nicht jede Frage immer so ganz okay ist. Ein gutes Merkmal ist ja eigentlich auch immer, sich selbst die Frage zu stellen, wie würde ich auf diese Frage reagieren? Wie würde ich denn antworten, wenn mir diese Frage gestellt wird? Das ist schon mal ein ganz guter Punkt. Und ich glaube, man kann das jetzt nicht so mit Ja, Nein zu 100% beantworten. Ich glaube, Interesse ist auf jeden Fall immer gut, aber es ist halt die Frage, wie das rüberkommt. Und ich glaube, manche Fragen sind einfach zudringlich. Also ich sozusagen weiche jetzt mal auf ein anderes Feld aus. Und es wurde ja sozusagen in antirassistischen Debatten auch sehr oft darauf hingewiesen, dass es einfach total daneben ist, Leute zu fragen, die vielleicht irgendwie einen Namen haben, der jetzt nicht seit 100 Jahren Deutsch klingt. Wo kommst du denn eigentlich her, wenn die Person dann sagt, aus Wanne-Eickel? Ja? Und genau, also ich glaube, Interesse ist immer gut, aber es gibt eben auch Dinge, die dann noch sehr viele andere Sachen mittransportieren. Und zwar eben sowas wie, du weichst ab, du bist anders, das könnte ein Problem sein. Und ich glaube, es ist immer schön, sozusagen einfach ein gutes Gesprächsklima zu schaffen, sodass die Leute selber so viel von sich preisgeben, wie sie eben möchten. Und beim Rest muss man halt mit dieser Spannung leben, die ja manchmal auch sehr spannend sein kann und gar nicht schlecht.
Also, mir geht es da ähnlich wie dir. Also ich frage Leute auch fast alles, weil ich von Berufswegen auch total neugierig bin. Und dann ist ja das Problem, was du auch angesprochen hast, wenn man vor sich auf andere schließt und denkt so, ich erzähle ja auch alles und jetzt frage ich die auch einfach mal, weil mich das einfach so brennend interessiert. Wie darf ich denn fragen, wenn ich mich dazu entschlossen habe zu fragen?
Naja, also ich glaube, man muss erstmal ein vertrauensvolles Umfeld schaffen und ich tendiere dazu, eher offene Fragen zu stellen und damit auch die Norm ein bisschen zu hinterfragen oder eben auch zu verschieben. Also nicht zu fragen, bist du jetzt schwul oder lesbisch oder bi, sondern vielleicht sowas wie, bist du in einer Beziehung oder ja, auf was für einen Typ Mensch stehst du eigentlich, wer gefällt dir, oder vielleicht auch gar nicht direkt zu fragen, sondern von sich selber was zu erzählen. Wie sieht es bei mir aus? Wie sieht es in meinem Bekanntenkreis aus? Und da eben Vertrauen zu schaffen. Und ich glaube, wenn man sich sehr gut kennt, dann weiß man das zwar meistens schon, aber wenn man es noch nicht weiß, dann kann man vielleicht auch mal direkt fragen, wenn die Person, ja, wenn die Person so offen wirkt. Aber ich glaube, bei vielen Sachen, ja, muss es eben nicht direkt Ja oder Nein sein, sondern man kann sich dem Thema auch auf eine andere Weise nähern, eben nicht mit so einer ganz Plattenfrage, die ja auch ja manchmal gar nicht so leicht zu beantworten ist, weil Dinge verändern sich ja auch im Leben und man ist nicht immer nur das eine oder das andere.
Man ist fluide, sage ich immer so gern.
Genau.
Britta, erinnerst du dich noch irgendeine Situation, irgendeine Frage, wo die für dich dann gar nicht mehr ging? Ich habe ja blöde Fragen, habe ich immer ausgeblendet in meinem Gedächtnis.
Na, ich fand das eigentlich jetzt auch ganz spannend, dass manche einem das Gefühl geben, auf einmal anders zu sein, was Sonja eben gesagt hat, mit einer Frage, weil ich mich ja nicht oder du dich ja auch nicht anders gefühlt hast, nur weil wir jetzt zusammen waren. Ja, das fand ich schon ganz, ganz bezeichnend irgendwie, dass das auf einmal, dass man als anderer Mensch wahrgenommen wurde, obwohl man sich ja an sich nicht verändert hatte.
Ich frage mich jetzt auch gerade, Sonja, wie darf ich denn als Gefragte reagieren, wenn ich mal keine Lust habe, mich ständig erklären zu müssen, sei es jetzt in Liebesdingen oder in was auch immer?
Ich glaube, da ist das auch so eine Frage nach der eigenen Persönlichkeit, wie man da drauf reagiert. Also manche Leute können da sehr direkt antworten. Ja, das geht dich jetzt, glaube ich, nicht so viel an, weil ich frage dich ja auch nicht, was in deinem Schlafzimmer so vor sich geht, so in der Richtung. Viele Leute haben auch einen super guten Humor entwickelt und sagen darauf dann vielleicht irgendwas sehr Ironisches oder Sarkastisches. Und manche Leute können vielleicht auch eher auf einer Gefühlsebene gut argumentieren, dass sie sagen, ich fühle mich jetzt eigentlich nicht so wohl damit. Und ich glaube, du würdest das andere Leute vielleicht auch nicht so fragen. Hab doch Verständnis dafür, dass ich nicht mich mit allen Leuten immer ständig über diese Themen austauschen möchte. Ja? Mhm. Also das finde ich eigentlich alles ganz gute Strategien. Ich glaube, ich selber tendiere bei solchen Dingen eher zu Humor, aber das hängt immer so vom Typ der Persönlichkeit ab und man kann ja auch so je nach Tagesverfassung einfach wechseln. Aber ich glaube, viele Leute, also erstmal ist vielen Leuten gar nicht bewusst, was es da für Grenzen gibt und geben sollte. Und viele Leute haben auch einfach ja wenig Erfahrung mit Leuten, die in anderen Lebensumständen leben und sind dann vielleicht auch ganz erfreut über Hinweise, dass das jetzt vielleicht nicht so erwünscht war. Das muss man ja auch immer sozusagen offen lassen, dass Möglichkeiten da sind, auch zu lernen. Und zuerst ist man vielleicht erstmal vor den Kopf gestoßen, aber beim nächsten Mal klappt das dann schon viel besser.
Ich fand es eigentlich auch immer gut, also lieber mal eine blöde Frage gestellt kriegen, als dass dann da so ein rosa Elefant im Raum schwebt und man sieht irgendwie Fragezeichen auf der Stirn des Gegenübers. Ich habe gesprochen mit Sonja Eismann, Herausgeberin vom Missy-Magazin. Die Frage war so in etwa, ist es okay zu fragen, wenn Menschen anders sind als ich? Und wenn ja, wie stelle ich es denn bitte an? Vielen Dank, Sonja.
Danke auch.
Zu Gast ist Britta, meine Ex-Frau, beziehungsweise wir sind ja noch verpartnert, aber getrennt. Und in der Redaktionssitzung neulich sagte mein Kollege Kolja, Sonja, überleg doch mal, wo im Gespräch mit Britta auch Konfliktpotenzial drin steckt. Vielleicht könnt ihr das thematisieren. Ich meine, hallo, wir sind ja nicht umsonst getrennt.
Wo Konfliktpotenzial drin stecken könnte. Das war bei uns schon immer schwierig, weil wir eigentlich schon immer eine Beziehung und Freundschaft geführt haben, die wenig Konflikte hatte.
Na, pass auf, ich versuche es jetzt rauszukitzeln. Aha. Und zwar, es ist eine Frage, die kann man wahrscheinlich, oder die kannst du, die können wir eigentlich nicht beantworten. Ich stelle jetzt trotzdem, warum sind wir eigentlich getrennt? Was war der Trennungsgrund? Beziehungsweise warum hast du dich getrennt?
Naja, also da muss man ja ein bisschen eher anfangen. Das ist ja nicht von heute auf morgen gekommen, sondern das hat ja sehr stark mit einer Krise zu tun, in der wir waren aufgrund deiner Depression, die damals war. Und das ist für unsere Beziehung natürlich sehr, sehr belastend gewesen, hat uns verändert, hat dich verändert, hat mich verändert. Und das war anderthalb Jahre ein Prozess, der irgendwann einfach zu schwer geworden ist. Ich glaube, das kann man nicht, man kann es nicht in einem Satz sagen und man kann es auch nicht erklären. Mhm. Also nicht so richtig erklären, sondern ich kann nur sagen, die Kurzfassung ist, ich glaube, oder ich weiß, dass zu dem Zeitpunkt, als ich dann entschieden habe, doch zu gehen, was für mich die schwerste Entscheidung war, glaube ich, die ich bis jetzt getroffen habe, war für mich es einfach zu schwer, deine Depressionen noch mitzutragen. Mhm. Das war damals der Grund.
Aber das ist ja spannend, dass du das sagst mit der Depression, wo ich ja immer längere Krankheitsphasen hatte. Ich hätte da sogar noch früher angesetzt. Aber bevor ich dazu noch komme, wo ich angesetzt hätte.
Ich kann es mir aber schon denken.
Ja, aber wenn jetzt gerade, wo war denn für dich konkret der Punkt, wo du gesagt hast, ich kann nicht mehr? Erinnerst du dich noch an so eine Situation oder so?
Naja, das ging eigentlich über ein paar Monate schon, dass ich gemerkt habe, wir hatten ja zwei Phasen mit der Depression bei dir. Einmal im Oktober vor 2 Jahren, 1,5 Jahren muss das ja gewesen sein. Da war es dann so, dass ich schon gemerkt habe, ich weiß gar nicht mehr, wo ich noch bin. Ich bin eigentlich immer nur noch bei dir. Ich habe eine Schwere, ganz, ganz schlimm zu Hause. Ich versuche, mich abzulenken, versuche wieder zu gucken, wo bin ich denn eigentlich noch in diesem ganzen Beziehungs-Depressionskonstrukt und einerseits zu sehen, wie schlecht es dir geht, andererseits dieses Gefühl zu haben, nicht helfen zu können, doch irgendwie für mich was Schönes zu suchen, mich aber dadurch irgendwie zu entfernen, weil wir ja immer alles zusammen gemacht haben und auf einmal habe ich halt Sachen für mich gemacht, weil es einfach bei dir nicht ging und das hat uns irgendwie entfernt voneinander und ich habe dann gemerkt, ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin, ich weiß gar nicht mehr, was ich will und es war einfach nur noch für mich ganz, ganz schwer und dann habe ich gedacht, ja, aber es geht jetzt nicht vor und zurück und eigentlich haben wir zu Hause miteinander nur noch überwiegend nur noch eine Wolke und leichte Momente noch zu haben war total schwer und für mich gab es dann in dem Moment keinen anderen Ausweg zu sagen, dann muss ich jetzt gehen und dann müssen wir gucken, was dann passiert, weil wir irgendwie, ich für uns beide wollte, dass es uns wieder gut geht, aber es zusammen irgendwie an diesem Punkt nicht mehr ging und das war dann irgendwie so die Konsequenz, die aber total schwer war, weil das war ja jetzt gut vor einem Jahr, dann ging Corona gerade los, ich bin dann ausgezogen, ich habe dich quasi zurückgelassen in einem deiner schwersten Momente, das tat mir unglaublich weh, diese Schuld habe ich ewig mit mir rumgeschleppt auch und diese Schwere auch mitgenommen. Ich habe mein Zuhause verlassen, meine andere Familie, also deine Familie, die ja auch meine ist, verlassen, wusste nicht, wo es hingeht und irgendwie war es total, total schlimm und trotzdem dachte ich, es muss irgendwie alles mal wieder ein bisschen irgendwie auf Null, dass ich mal gucke, wo stehe ich denn jetzt noch. Mhm. Also mir hat es sehr geholfen, Bücher auch darüber zu lesen, über Depressionen und mich viel damit zu beschäftigen. Das haben wir ja schon immer gemacht, als das losging auch bei dir. Und das hat mir geholfen. Und da war auch mal ein Interview dabei, wo einer gesagt hat, der Gesunde muss aufpassen, dass er gesund bleibt. Mhm. Und das war irgendwie so ein Satz, da habe ich gesagt, ja, es stimmt. Und ich hatte schon das Gefühl, selbst krank zu werden. Und das hat uns beiden nicht geholfen.
Ich hätte ja sogar schon noch ein bisschen früher angesetzt, also weil du jetzt auch gerade das Thema Schuld angesprochen hast. Du hast ja oft Schuldgefühle deswegen gehabt, aber auch schon vorher, weil es so ums Kinderthema ging. Ne? Also ich wollte Kinder, du nicht und wir haben uns dann darauf geeinigt gemeinsam, okay, dann kriegen wir keine Kinder, weil man kann jetzt nicht ein halbes Kind kriegen oder so. Welche Rolle hat das bei dir bei der Trennung auch gespielt, dass wir da so eigentlich so unterschiedliche Wünsche hatten?
Bei der Trennung dann irgendwie gar nicht mehr, aber ich hatte, also weil da war die Depression so vordergründig irgendwie. Aber das hat mich schon auch belastet, als das ein Thema war, weil derjenige, der Nein sagt oder diejenige, die Nein sagt, ist natürlich verantwortlich dann für den anderen mit, weil du hast ja schon gesagt, es gibt halt kein halbes Kind. Ne? Mhm. Und das ist dann so, das für dich mitentschieden zu haben, hat mir auch unglaublich leid getan und ist mir auch schwer gefallen, aber ja, es war halt nicht hundertprozentig mein Wunsch und somit ging es dann irgendwie auch nicht.
Ja. Wir waren ja auch genau zweimal beim Paartherapeuten, Herr Liebst in Berlin-Friedenau, schöne Grüße. Und da haben wir festgestellt, dass wir nie streiten und einander immer verstehen.
Und dass das nicht gut ist.
Und ja, das hat den wohl sehr gewundert, den Herrn Paartherapeuten. Sind wir zu symbiotisch oder sind wir uns zu nah? Weil ich meine, also auch jetzt sind wir ja wie Pech und Schwefel, haben fast täglich Kontakt, sehen uns mehrmals in der Woche. Ist das unnormal? Ist das nicht gut?
Das kann ich nicht beurteilen, weil ich keine Paartherapeutin bin. Aber ich finde das nicht unnormal und ich finde das gut, weil ich finde, das hat uns auch immer ausgemacht. Und klar, wir hatten wenig Reibungspunkte, aber die da waren, die waren ja existenziell dann auch auf einmal. Aber ich kann nur sagen, trotz dieser schweren Zeit und dieser schweren Entscheidungen, die waren, haben wir mehr Schönes gehabt miteinander. Und das ist auch ein Resultat dessen, wie wir miteinander waren und wie wir miteinander sind. Und ich glaube, wir können nur jetzt so sein, weil wir eben so symbiotisch sind und weil wir irgendwie merken, dass wir so eine ganz besondere Nähe und Verbindung zueinander haben.
Zu Gast ist meine Noch-Frau Britta. Wir sind getrennt, ja, wir leben getrennt. Wir sind aber immer noch unsere Lieblingsmenschen. Geteiltes Sorgerecht für die Katzen haben wir, schlafen sogar manchmal bei, aber nicht miteinander, falls sich das interessiert. Lieben uns, wenn auch nur auf einer platonischen Ebene. Wir werden ja oft gefragt, wie ist denn das die Möglichkeit? Kann das ewig so weitergehen? Wie siehst du das?
Ja. Da kann ich dir ganz klar sagen, von mir aus kann das ewig so weitergehen. Ich habe keine Ahnung, ob es ewig so weitergeht. Aber ich habe das schon mal in einem Gespräch mit einer Freundin gesagt. Wir haben ja 2016 geheiratet in Las Vegas und ich habe immer noch diesen Moment, genau wie wir da stehen in dieser Chapel, wir beide nur mit diesem Pastor oder was auch immer er war, keine Ahnung.
Trauredner.
Und haben da gesagt, dass wir Live-Partner sind und in guten und in schlechten Zeiten. Und dieses Gefühl und diese Vorstellung, und das habe ich auch immer noch, auch wenn wir jetzt anders miteinander leben, ist es für mich immer noch so, dass ich ganz fest glaube, dass wir unser Leben miteinander verbringen werden. Vielleicht verbringen wir es nicht so, wie wir es uns damals 2016 in Las Vegas gedacht haben und wie wir es uns gewünscht haben und wie es vielleicht irgendwie, wie man so sozialisiert wurde, wie eine Beziehung oder Ehe laufen soll. Aber ich bin mir ganz sicher, dass wir unser Leben miteinander verbringen werden.
Oh, wenn wir uns jetzt hier nicht ganz viel verbauen bei den Leuten, die zuhören, die sagen, also weißt du, wenn du jetzt mal einen von denen datest oder von, ne? Und dann, oh, die ist ja hier mit ihrer Ex-Frau und so noch. Also wir haben ja
inzwischen. Naja. Wer jetzt da von außen reinkommt, der muss sich natürlich bewusst sein, dass es da ein starkes Feld gibt.
Also wir haben ja inzwischen durchaus wieder neue Menschen kennengelernt, wir haben gedatet, erzählen uns auch gegenseitig immer von, ich nenne es jetzt einfach von unseren Abenteuern. Aber was, wenn jetzt einer von uns wieder was Festes hat?
Ja, es ist immer schwer, in die Zukunft zu schauen. Das ist natürlich, keine Ahnung, ich weiß es nicht, was dann passiert. Ich kann nur sagen, dass ich mich in erster Linie dafür freue, wenn es dir gut geht und wenn es mir gut geht. Und wenn es uns miteinander noch gut geht, dann ist es ja auch schön. Also irgendwie wird das schon gehen. Ich glaube, man muss diese starre Vorstellung, wie funktioniert eine Beziehung, vielleicht sich davon mal lösen. Und da wären wir jetzt nicht die Ersten, die sowas machen. Also, oder bei denen das funktioniert. Da gibt es ja schon ganz viele solche Modelle. Und ich glaube, solange für jeden von uns und den Partner, die Partnerin, die da noch mit reinkommt, das okay ist, so wie das ist, kann das funktionieren. Aber wie es nun wird, weiß ich nicht. Ich weiß nur noch den einen Moment, wo du, ich glaube, da waren wir 2 Monate oder 3 Monate getrennt, gesagt hast, dass du wieder jemanden kennengelernt hast. Und das weiß ich noch, wie das so für mich war, das erste Mal, das so dann zu hören. Das war für mich so eine Mischung aus, ich freue mich total und ich könnte aber auch die ganze Zeit heulen. Mhm. Ich weiß noch, da saßen wir in meiner Übergangswohnung in Schöneberg, in der ich irgendwie untergekommen bin. Und du hast mir das erzählt und ich war auch so fertig nach diesem Gespräch und wir haben eigentlich nur gelacht und geweint. Und ich habe mich einerseits so gefreut, dass du das wieder fühlen kannst und dass dir das so ein Glück wieder gibt, weil einfach diese fast 1,5 Jahre davor so schwer waren, auch mit der Krankheit und mit der Trennung und allem. Und andererseits war ich aber auch so traurig, weil ich dachte, jetzt ist es wirklich vorbei so mit uns. Ne? Aber dieses Gefühl habe ich halt jetzt nicht mehr. Also jetzt so im Moment nicht. Vielleicht ändert sich das nochmal, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es vorbei ist, sondern nur, dass es anders ist.
Ich denke auch oft, wir haben zum Beispiel ja einen sehr, sehr engen Freundeskreis. Wir haben uns, wir haben unsere Familien. Wir sind zwar Single, aber nicht allein. Wir müssen das nur irgendwie der Gesellschaft verklickern, weil ich meine, da gibt es ja immer das Bild von Paarbeziehung oder Familie. Und jetzt habe ich nämlich eine Situation noch im Kopf, wo du, da waren wir schon längst getrennt, da ging es mal wieder ums Thema Kinder. Ich sagte, wenn ich zum Frauenarzt gehe und der sagt mir, Frau Kopp, jetzt, da ist bei Ihnen nichts mehr zu holen, Sie sind schon zu alt.
Sie was einfrieren lassen.
Da hast du gesagt, also ich würde mit dir ein Kind noch großziehen. Ne, Samenspender oder was auch immer. Aber wie passt denn das dann rein? Wie soll man das denn den Leuten erklären?
Das weiß ich nicht, aber ich glaube auch nicht, dass man es immer allen erklären muss, solange man selber damit fein ist. Also ich bin mittlerweile davon weg, allen Leuten alles zu erklären, wie ich mein Leben lebe. Und das hat damit eigentlich angefangen, dass wir zusammengekommen sind und diese vielen Fragen auf einmal war, warum denn jetzt eine Frau? Und ich war es irgendwann leid, das zu erklären, weil ich dachte, das ist halt jetzt mein Mensch, mit dem ich zusammenleben möchte. Das ist der Mensch, den ich liebe und den liebe ich so, wie ich das möchte und so lebe ich mit dem auch zusammen. Und ich kann mir das durchaus vorstellen, mit dir so ein Co-Parenting Ding zu machen, weil wir uns beide so kennen und weil wir wissen, wir können uns immer
aber
aufeinander verlassen.
Aber wie absurd wäre das denn? In der Beziehung hat
es nicht. Es ist irgendwie absurd, aber es ist ja auch nun, seitdem wir dieses Gespräch geführt haben über Kinderkriegen und alles und so, es ist ja auch ein bisschen Zeit vergangen. Also so absurd finde ich es mittlerweile nicht mehr. Aber ich, also weißt du, so wie es mit uns ist und so wie es alles bis jetzt passiert ist, kann ich mir selbst das vorstellen und es würde sich für mich nicht absurd anfühlen, sondern einfach nach Leben, so wie man es möchte.
Sie hören Plus Eins mit meiner noch Frau Britta. Du hattest ja ein bisschen Bedenken, ob sich nach dieser Sendung hier das Finanzamt bei uns meldet wegen Scheinehe bzw. Scheinpartnerschaft, weil wir getrennt, aber auf dem Papier immer noch verpartnert sind. Würde sich doch aber steuerlich nichts ändern, glaube ich, oder? Wir beide Steuerklasse 4, ist nichts zu holen.
Ich glaube nicht. Und man kann ja jetzt auch nicht sagen, wir führen eine Scheinehe, die führen wir ja nicht. Also, ich finde es aber, weißt du, was ich ganz spannend finde? Du hast mich am Anfang anmoderiert mit Ex-Frau und jetzt sagst du noch
ja,
Frau.
Es changiert doch auch. Was soll man denn sagen?
Es changiert.
Was ist denn unser Beziehungsstatus?
Kann ich nicht labeln. Keine Ahnung.
Eben.
Ich finde dafür ganz schwer ein Label, aber ich finde, das muss es auch nicht sein, weil... Also im Moment geht es uns ja gut damit. Also wenn ich kann es jetzt nur für mich sprechen, aber ich denke, dass es dir auch gut geht. Ich habe aber auch eine Frage an dich.
Oh, jetzt kommt's.
Was würdest du denn anders machen? Also wenn du jetzt zurückblickst mal vor, weiß ich nicht, für einem Jahr, anderthalb Jahren, würdest du irgendwas anders machen, oder hättest du irgendwas anders gemacht in der Annahme, dass es vielleicht anders gelaufen ist, anders ausgegangen wäre? Oder hättest du dir was anders gewünscht?
Nee, ich fand, wir haben das alles sehr, sehr gut gemacht. Also ich meine, klar, das Resultat war jetzt nicht das, was wir uns vorgestellt haben, weil, obwohl, also ich meine, als wir geheiratet haben oder als du hast mich ja gefragt, ob wir heiraten wollen, hab ich gesagt, ja klar. Und bei der Hochzeit war, also unser Motto war ja auch erstmal für immer, weil man weiß ja nie, was kommt. Und so war es ja dann auch. Und jetzt, ich meine, die Sachen, die uns quasi vom Leben in den Weg gelegt wurden, die können wir ja auch nicht ändern oder so. Also ne, ich kann mich nicht gesund hexen, Kinderwunsch, ja, nein, da ist auch nichts zu rütteln. Also wir haben einfach unterschiedliche Bedürfnisse, aber trotzdem haben wir uns ja noch.
Naja, und wir sind auch trotzdem durch diese Trennung durchgegangen und haben viel geredet. Also ich glaube, das ist auch nochmal dieses...
Und wir sind ja auch gewachsen. Also getrennt voneinander gewachsen, aber auch wieder zusammengewachsen dann nach der Trennung.
Ja, jeder für sich und aber auch zusammen. Und mir ist noch was zu unserem Paartherapeuten, unserer kurzen Paartherapie, die wir hätten früher machen sollen, finde ich, aber die wir gemacht haben, eingefallen, weil der gesagt hat, wir sind vielleicht zu symbiotisch oder so. Aber ich glaube, genau das hat uns auch geholfen, diese Trennung so zu machen, weil wir halt so miteinander sind und uns gegenseitig auch wertschätzen und möchten und trotzdem wollten, dass es der anderen gut geht und wir viel, viel gesprochen haben und viel geweint haben und uns immer gesagt haben, wie es uns geht, auch wenn es an der Situation nichts geändert hat. Und ich glaube, das hat nur funktioniert, weil wir ja auch während unserer ganzen Ehe und Partnerschaft immer auch eine tiefe Freundschaft hatten und Mitgefühl füreinander.
Und was weiß schon so ein Paartherapeut? Der ist ja nicht mit uns befreundet. Danke, dass du heute meine Gästin warst, Britta.
Ja,
das,
sehr gerne.
Toppt jetzt sowieso nichts mehr, weil jetzt habe ich quasi aus meinem freundesbekannten Familienkreis alles rausgeholt, was ich zu geben habe. Du bist mein Lieblingsmensch und bleibst es. Erstmal
bist
für immer.
Erstmal für immer.
Tschüss.
Tschüss.
Und was soll ich sagen, in unserem anderen Podcast geht es diese Woche auch um zwei Frauen. In der Geschichte der Woche begeben wir uns in die 30er, 40er Jahre zurück.
Da kann ich nichts zu sagen, Stina. Im Endeffekt musst du bestimmen, ob du es machst oder nicht. Ich habe nicht gesagt, jetzt kommt das, was ich nicht gesagt habe. Ich hätte es nicht gemacht. Diesen Preis würde ich nicht zahlen wollen.
Welches Geheimnis diese zwei Frauen hüten, da hören Sie am besten mal rein. Kein Geheimnis ist, dass Sie hier nächste Woche Utz Dreger begrüßt. Ich bin Sonja Koppitz und danke Ihnen fürs Dabeisein. Tschüss.